Wie komme ich raus aus der Blase? Wie komme ich raus aus der Matrix? Bei all den dunklen Dingen, die mich hier umgeben. Das sind drängende Fragen. Soll ich im Land bleiben? Soll ich auswandern? Ja, diese Fragen hat sich auch Andrea Drescher gestellt. Sie ist Unternehmensberaterin, sie ist Informatikerin, Friedensaktivistin und Journalistin. Und im Folgenden werden wir uns genau diesen Fragen widmen.
Im Gespräch.
Ein ganz herzliches Willkommen an Andrea Drescher. Herzlich willkommen bei Apolut im Gespräch und ich freue mich besonders auf das Gespräch, weil wir uns heute ausnahmsweise mal nicht darüber unterhalten, was alles so schlecht ist. Das kommt höchstens nebenbei vor, sondern einfach nur darüber unterhalten, wie kommen wir da raus? Also wie kommen wir aus der Matrix, wie kommen wir aus der Blase wieder raus? Andrea, herzlich willkommen.
Grüß dich, Markus.
Ja, du hast eine ganze Reihe an Büchern geschrieben und die beschäftigen sich mit dem Thema, was kann man machen? Was kann man selber machen? Und du hast andere Bücher geschrieben, wo du schreibst, was Leute bereits gemacht haben. Also du hast Leute im russischen Exil zum Beispiel beobachtet. Magst du mal deine Intention uns mitteilen, warum du das gemacht hast?
Ja, also angefangen hat das 2018 mit meinem ersten Buch. Wir sind Frieden. Da habe ich damals Friedensaktivisten interviewt, die etwas tun. Denn einmal ist das Buch, die Printform, eine Möglichkeit, aus unserer Blase rauszukommen. Und zum anderen finde ich es eigentlich wichtig, dass Menschen Vorbilder sind. Vorbilder für das, was man tun kann. Denn aus der Malesse, in der wir sind, rauskommen, ist ja nichts, wo man einfach auf Knopf drückt oder wo uns irgendwer rettet. Also ich glaube nicht, dass Trump, Putin, Ken Jebsen, Markus Fiedler oder sonst wer uns rettet, sondern ich bin der festen Überzeugung, das funktioniert. Wir können nur etwas Besseres kriegen, wenn wir alle daran mitarbeiten. Und was man tun kann, hängt von den Möglichkeiten des Einzelnen ab. Und ich habe mit Menschen gesprochen, die etwas tun, 2018 das erste Mal. Das hat sich dann fortgesetzt. Ich muss eine Buchwerbung nach der nächsten machen. Menschen mit Mut, 2021 ist das erschienen, wo du ja auch drin bist, wo ich einfach Menschen interviewt habe, die Beispiel gegeben haben, die durch ihr Tun Beispiel geben. Und das habe ich etwas marketingtechnisch besser gemacht als im ersten Buch. Ich habe auch die Promis interviewt, also eben einen Markus Fiedler, einen Daniele Ganser, einen Thomas Röper. Neben den ganzen anderen Normalos, so wie du, wie ich und ganz viele andere, die also im Kleinen Mut machen durch ihr Tun. Also einfach Vorbild geben, die Ideen haben, wie man Sachen verändern kann, auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und das war so die zweite, Menschen mit Mut war eben die zweite Interviewgeschichte. Dann gab es ein Buch, was weniger Mut gemacht hat, was eigentlich warnen wollte. Vor der Impfung waren sie gesund. Das Buch habe ich geschrieben 2021. Herr Mensch mit Mut war 2020. 2021 habe ich vor der Impfung waren sie gesund geschrieben, wo ich Impfopfer interviewt habe, beziehungsweise deren überlebenden Angehörige, beziehungsweise um es exakt zu sagen, Menschen, die vor der Impfung noch gelebt haben oder vor der Impfung noch gesund waren, weil man kann ja nicht beweisen, dass da ein Kausalzusammenhang bestand.
Doch, inzwischen kann man das schon.
Ja, inzwischen schon, nur 21 war das ein Verdacht, waren das alles Verdachtsfälle. Und mir lag daran, dass man dieses Buch nimmt, also Menschen aus unserer Blase das Buch nehmen, anderen schenken, die noch am Überlegen waren, was sie tun sollen oder nicht, um ihnen den Impuls zu geben, vielleicht sich doch nicht die Spritze führen zu lassen. Auch hier wieder dem Einzelnen Handlungsmöglichkeit geben.
Hast du mitbekommen, dass du jemanden gerettet hast dadurch?
Ja.
Also das, ja.
Also ich weiß es von einem Fall konkret, dass aufgrund des Buchs die Impfentscheidung, die Spritzenentscheidung anders ausgefallen ist als geplant.
Genau, es ist ja keine Impfung, es ist eine Genmanipulation, das hatten wir ja schon lange. Das Ähnliche ist mir auch passiert. Also das heißt, also eine befreundete Familie, da ging es darum, dass ich die Eltern, also die ja, also dann insgesamt für die Familie, die Großelterngeneration noch mal impfen lässt oder genmanipulieren lässt, das wussten sie ja nicht. Und dann haben dann die Söhne auf die Eltern eingeredet, weil ein Sohn halt in diesem Fall einen Vortrag von mir gesehen hatte oder einen Text von mir gesehen hatte. Und das lief dann so ab, dass der Vater sich nicht überreden ließ und die Mutter sich aber dann an dem Tag, wo sie dann diese Spritze erhalten sollte, sich dann umentschieden hat. Ende des Liedes war, der Vater hat sofort innerhalb von 2 Wochen eine Herzinsuffizienz bekommen und ja, ist dann innerhalb von einem Jahr verstorben. Und also ich habe dann da die direkte Rückmeldung bekommen, dass die Mutter noch lebt. Das wäre sozusagen meine Schuld oder mein Verdienst. Ja, also das das macht ja auch Mut zu sehen. Also es tut was. Also wir haben Einfluss und wir erreichen doch noch ein paar Leute. Wie gehst du eigentlich damit um, dass also wir erleben es jetzt ja auch in der eigenen Familie und im engeren Umkreis, es sterben Leute weg und immer wieder plötzlich und unerwartet. Wie erlebst du das selber von was fühlst du dabei, wenn du das mitbekommst?
Also ich sage schon lange nicht mehr plötzlich und unerwartet, sondern ich sage plötzlich und erwartet. Mhm. Weil es ist nicht unerwartet. Und wenn ich ganz offen bin, nach dem Buch, vor der Impfung waren sie gesund, hatte ich eine Depression. Also zumindest eine depressive Phase. Da war ich wirklich fertig, weil wenn du mal mit 30 plus Menschen gesprochen hast, die betroffen waren, beziehungsweise die Angehörige verloren haben, da bist du fertig. Inzwischen habe ich das wohl ein Stück weit abgekapselt. Weil wir können das nicht mehr ändern. Also macht es, so hart das klingt, wenig Sinn, außer bei ganz nahestehenden Personen, mich noch darüber aufzuregen. Also bei Menschen, die mir nahestehen, rege ich mich natürlich auf und es geht mir unter die Haut. Aber wenn ich plötzlich und erwartet erfahre, dass der und der stirbt, ja, dann sage ich, ich habe mein Mögliches versucht, ich kann mich darüber... Wenn mich das jetzt aufrisst, dann habe ich nicht mehr die Energie, die Dinge zu tun, die jetzt notwendig sind, um andere Sachen versuchen, weiter zu verhindern. Ja, ich habe mir eine dicke Haut zugelegt.
Ja, das muss man bei so vielen Themen, ne? Also wenn man jetzt als Journalistin aktiv ist, was der du auch bist, dann hat man viele Themen, die ziemlich düster sind. Ich erinnere mich daran, dass wir uns da mal mit diesen Snuff-Filmen beschäftigt haben, was also in Abgründe führt. Und da muss man sich abkapseln, ansonsten geht man daran zugrunde. Also ich bewundere die Polizisten, die sich ja von Dienst wegen mit solchen Themen beschäftigen müssen, dass die das überhaupt durchhalten, weil das nagt doch am Gemüt, um das mal sehr freundlich noch zu formulieren.
Ja, es nagt. Es ist so, auch mir nagt es. Und ich merke das auch gesundheitlich, dass man angeschlagen ist. Verdrängen heißt natürlich auch, dass man es woanders hin tut. Aber man darf es nicht, ja, es ist plötzlich und erwartet. Und es passiert. Und es passiert das, was Bhakti, Wodarg und wie sie auch alle heißen, prognostiziert haben. Und ja, es ist plötzlich und erwartet. Wir müssen damit umgehen lernen.
Ja, also es ist ja nicht so, dass wir das verdrängen würden, das heißt aber, wir lernen damit umzugehen. Da sind wir ja eigentlich schon bei dem groben Thema über alles. Das heißt also, wir haben hier in Deutschland eine prekäre Lage inzwischen, das heißt, das Wirtschaftssystem bricht zusammen, der Staat ist nicht mehr das, was wir gelernt haben, was er sein sollte. Und da sind wir schon beim Thema, was kann jeder Einzelne machen, um das irgendwie besser zu machen für sich selbst und für seinen Umkreis. Das eine ist ja, dass ich das verdrängen würde und sagen würde, das ist gar nicht so, das machen ja viele und dann einfach in einer selbstgeschaffenen Matrix leben und sagen, die Welt ist klickibunti und die ist gar nicht so böse, wie diese bösen Verschwörungstheoretiker mal sagen. Und das andere ist, ich nehme das wahr und versuche das irgendwie für mich besser zu machen. Was ist dein Vorschlag dazu?
Beides. Also wenn ich das Internet abschalte, ich lebe ja hier in Oberösterreich am Land, ich gucke auf die Wiese und sehe Rehe. Ich habe Rehe vor der Haustür. viel mehr heile Welt geht nicht. Wenn ich aus dem Netz raus bin und mein Hund und meine Katzen und meine Rehe und ach, die Marder vor der Haustür, die mir die Hühner wegfressen. Also das ist heile Welt. Ich lebe also unter...
Ja, die für die Hühner, die Armen.
Ja, aber du weißt, was ich meine, ja? Das ist normale Welt. Und die Menschen hier draußen am Land sind auch noch angenehm normal. Also hier fahren 7-jährige Traktor, also Mini-Trucks. Hier ist noch ein ganz normales Leben. Also hier viel heiler als meine Welt hier draußen geht nicht. Also man muss auch den Blick auf dieses Positive richten, heißt aber nicht, dass eben das Negative verdrängt. Also für mich ist es beides. Also ich muss aus dem Positiven, aus dem Weggucken und auf das Gute gucken, die Kraft ziehen, mich mit den negativen Sachen auseinandersetzen zu können und dann auch versuchen, daran etwas zu ändern. Und das geht auf ganz vielfältige Art und Weise. Und
erste Empfehlung, schalten Sie die Medien ab, ziehen Sie aufs Land.
Wenn ich in die Stadt gehe, fühle ich mich unter Zombies. Also da, wenn ich länger in Wien bin oder selbst Linz, ich denke immer, Mann, sind das hier alles Zombies. Die gucken, da laufen Menschen auf der Straße rum, die gucken nicht nach links und rechts, die laufen mit Gesicht am Handy über die Straße und ich denke mir, hallo, wo bin ich hier?
Da gab es früher mal Blondinenwitze drüber, ne? Aber solche Sachen. Jetzt
sag
gehen,
nichts
jetzt,
gegen Blondinen.
Jetzt gehen, jetzt stehen, jetzt bitte rechts abbiegen. Also einatmen, ausatmen, das war, glaube ich, der Blondinenwitz. Ja. Das ist doch erschütternd, also wie abhängig die Leute werden, obwohl, also das ist ja eine nicht notwendige Abhängigkeit. Ja,
ja gut. Dagegen können wir vordergründig erstmal gar nichts tun. Mein Ansinnen ist immer das, die Menschen, die ich erreichen kann, mit den Mitteln, die ich erreichen kann, bewusst zu machen, ihnen bewusst zu machen, was gerade passiert auf den unterschiedlichen Ebenen. Und das mache ja nicht nur ich, das machen ganz viele. Und das ist ganz wichtig, dass wir immer mehr werden, die das tun. Nichts gegen die Alternativmedien, in denen ich ja auch schreibe. Aber wir müssen raus auf die Straße zu den Menschen. Darum die Bücher. Darum, diese Aktion, die hat mir total gut gefallen. Das hat mir jemand geschickt. Kennst du das?
Ich sehe es im Bild jetzt gerade nicht.
Da ist die Kamera.
Das ist ein 20-Euro-Schein, aber mehr kenne ich da nicht.
Ja, das sieht aus wie ein 20-Euro-Schein. Das ist ein Fake-20-Euro-Schein, der zum Thema Bargeldabschaffung. Nein zum digitalen Euro und Informationen zum digitalen Euro. Das hat irgendeine kleine Privatinitiative gestaltet. Kann man sich ausdrucken, kostet eine Bagatelle. Ich gehe damit in jeden Laden oder nicht in jeden, aber in manche kennen mich ja schon, zahle damit immer wieder und dann das blöde Gesicht der Verkäuferin oder der Kassiererin im ersten Moment. Und damit mache ich dann auf die Bargeldabschaffung aufmerksam. Das ist eine tolle Initiative. Ich habe es irgendwo im Netz gefunden. Wir müssen raus aus unserer Blase. Wir müssen raus auf die Straße zu den Menschen. Und um auf die ganz unterschiedlichen Themen aufmerksam machen. Ich meine, es gibt ja heute Freaks, die zahlen schon mit dem eingebauten Chip im Handgelenk, die erreichst du nicht mehr. Aber die im Supermarkt neben dir an der Kasse stehen und dann die Diskussion um diesen 20-Euro-Schein kurz mitbekommen, da erreichst du vielleicht einen Klick im Kopf.
Und ja, genau. Wir arbeiten ja dann auch gegen die Propaganda, ne?
Ja.
Also der mit dem Chip im Arm, ich erinnere mich noch an eine ganz düstere Stunde, das war nämlich im Kinderkanal, lief tatsächlich genau diese Werbung dafür, meistens sind es ja dann Leute aus der Tätowierer-Szene, die dann halt sich sowas antun, dann halt so einen Chip in den Arm packen und dann enthusiastisch dann davon schwärmten, was das doch für ein tolles Gefühl sei, dass man jetzt, also die hatten sich auch Magnete noch unter die Haut gesetzt. Und dann konnten sie elektrische Felder erspüren und mit dem Chip, fanden sie es ganz toll, dass sie die Daten von ihrem Gegenüber auslesen konnten. Hurra. Wenn man das in so jungen Jahren mitbekommt, ist ja die Frage, was macht das mit jemandem im Erwachsenenalter? Ne?
Ja, die Leute erreiche ich nicht mehr und die habe ich aufgegeben. Das ist wie die Leute, die schon 4-mal geboostert sind, mit denen diskutiere ich auch nicht mehr. Ja, also es gibt einfach eine gewisse Grenze, wo man seine Energie investieren kann und soll, weil wenn es nichts bringt, wozu? Aber die Leute, die noch im Wickelwackel sind, die einfach nur unbewusst sind, die einfach aufgrund ihres berufsmäßigen Überlastung, aufgrund des Stresses und des Drucks, den sie ausgesetzt sind, nicht die Zeit haben, sich über Alternativmedien ständig zu informieren, die froh sind, wenn sie im Fernsehsessel sitzen und sich berieseln lassen. Ich hatte letztens in der Sauna eine Diskussion, wann wir in die Unterwassergymnastik gehen. Also wir haben Unterwassergymnastik und Schwimmbad bei uns, wann man da hingeht, welchen Kurs man macht. Und dann, wenn man den Kurs nimmt, kommt man rechtzeitig zum Filmabend noch nach Hause. Habe ich gesagt, ich habe seit 20 Jahren keinen Fernseher mehr. Da haben mich alle groß angeschaut. Ja, die Leute lassen sich berieseln. Und die muss man aber noch irgendwie erreichen, weil die wissen es nicht besser. Die können es gar nicht besser wissen, weil was da aus diesen Kisten kommt, ihnen ja eine Welt, eine Matrix eben bietet.
Ja, kommt drauf an, was man sich anschaut. Also ich gucke ja jetzt seit einigen Wochen sehr bewusst nochmal Star Trek. Die Zuschauer werden es wissen. Ich gucke das ganz gerne. Also auch dann The Next Generation, also diese Serie. Und das sind ja viele, wie soll ich sagen, viele Hilfsmittel für philosophische Betrachtung ganz alltäglicher Probleme, die wir hier auf der Erde haben. Das wäre ja durchaus was Positives. Das heißt also, man bekommt schon intellektuell hochwertigen Input. Ne? Das andere ist halt, wenn ich mir irgendwelche RTL 2 Nachmittagsshows angucke, dann das macht dann wahrscheinlich weniger Sinn. Ne?
Naja, gut, aber ich habe gehört, dass die Tatorts inzwischen auch LGBTQ+ unterwandert werden. Also diese Art der Berieselung, der unbewussten Manipulation der Menschen ab 20 Uhr über Filme, die ist, glaube ich, schon stärker als das, was man als Positives daraus ziehen kann.
Ja, also genau, also die einen stellen das ganz positiv dar, also dass man zum Cyborg wird, mit so einem Chip im Arm und so weiter. Und übrigens, weil wir da gerade dabei sind, also Star Trek ist, glaube ich, nach meiner Erinnerung, also das Einzige, wo die Cyborgs wirklich als böse und düster dargestellt werden, also die Borg. Ne? Mhm. Okay, was mache ich denn jetzt, wenn das Bargeld trotzdem aufgehoben wird?
Ja, wenn es aufgehoben wird. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt da tun werde. Ich kann nur sagen, ich habe mich in den letzten, seit 2008 angefangen, immer mehr in Richtung Selbstversorgung zu entwickeln, um nach und nach aus dem System auszusteigen.
Da hast du was geschrieben, glaube ich, für Leute, die in der Stadt wohnen, im fünften Stock oder wie was?
Nein, ich habe einmal das Buch Selbstversorger-Tipps rausgegeben, ja. wo eben meine Erfahrungen in der Selbstversorgung ein bisschen zusammengefasst sind. Aber ich mache Workshops zum Thema Selbstversorgung in der Stadt ohne Balkon. Und da fängt es eigentlich damit an, dass die meisten Menschen ein völlig falsches Verständnis von Selbstversorgung haben. Also als ich 2008 damit anfing, bin ich in den Supermarkt gegangen und habe eigentlich nur Industrieprodukte gefressen. Das hat das waren Nahrungsmittel, aber keine Lebensmittel. Und jeder denkt wenn er den Begriff Selbstversorger hört, denkt er an 100% Autarkie. Und ich sage immer, wenn du Selbstversorger sein möchtest, dann fange an mit dem ersten Schritt aus dem System. Mein Lieblingsbeispiel ist das Shampoo. Jeder, also auch du, kannst sofort dein eigenes Shampoo produzieren. Du hast alle Ingredienzien, die es dazu braucht, davon ausgehend, dass du fließendes Wasser im Haus hast und du hast 10 Finger. Weil mehr als 10 Finger und fließendes Wasser braucht man nicht. Seit 2015 oder 16, jetzt lüge ich, benutze ich kein Shampoo mehr, sondern nur noch meine Finger, fließendes Wasser und gelegentlich als Spülung selbstgemachten Apfelessig.
Ja, aber das ist also jetzt, also bei den Haaren kann ich mir das noch vorstellen. Also du hast ja auch das eindrücklich geschildert, wie die Haare sich dann anpassen.
Die Haare, mit der Nachhaltigkeit. Die Kopfhaut wird wieder gesund. Ich meine, wie viel Hunde werden schamponiert? Wie viel Katzen werden schamponiert? Was nehmen die? Ihre Zunge. Und da ist Feuchtigkeit. Mehr ist da nicht.
Die Katzen haben schon etwas mehr im Speichel drin.
Okay, aber du weißt, was ich meine. Also ja. Wir gehen da von falschen Vorstellungen aus. Aber es gibt ganz viele Sachen. Ich habe gerade den Begriff Apfelessig erwähnt. Du kaufst deine Äpfel im Supermarkt, weil du in der Stadt bist und du wirfst die Schalen und das Kerngehäuse weg. Was du tun könntest, ist das in einen Eimer zu tun, Wasser drauf, ein bisschen Zucker drauf, gären lassen und schon hast du innerhalb von ein paar Wochen Apfelessig. Du kaufst Orangenschalen, Die kannst du, wenn es Bio-Orangen sind, zu kandierten Orangenschalen verarbeiten. Du kannst damit einen wunderschönen aus deinem Apfelessig duftenden Orangenessig machen, damit es nicht so stinkt. Also es gibt viele Sachen, die man tun kann, wo man anfangen kann, auf Chemieprodukte zu verzichten. Apfelessig, Natron, Orangenschalen und schon hast du saubere, vernünftige Putzmittel. Und so kann man sich Schritt und Schritt aus dem System entfernen. Ich meine,
ja, nun würde ich, also ich kenne jetzt noch andere Körperregionen, wo ich sagen würde, da wäre mir doch Seife dann doch lieber. Weil,
kann man auch selber herstellen. Ich frage mich jetzt nicht nach dem Rezept, weil das habe ich aufgeschrieben und wenn ich es brauche, dann gucke ich es ins Rezeptbuch, weil ich sowas nicht auswendig weiß, merke ich mir nicht alles. Ja, man kann eben auch in der Stadt solche Dinge tun. Brennnesseln. Ich meine, wenn du ein gesundes Lebensmittel möchtest, dann sammel Brennnessel. Du kannst Brennnesselblätter, Brennnesselsamen, Brennnesselwurzeln und damit hast du, also Spinat ist müder Scheißdreck dagegen, Vitamin C und ähnliche gesunde Stoffe, die du dem Körper zuführen kannst und nebenbei ist es ungeheuer lecker.
Also allerdings ist es natürlich so, dass, also ich erinnere mich daran, also meine Eltern, ich bin ja da aufgewachsen, das war ja so ein, wie nennt das die, also Nebenerwerbssiedlung nannte sich das, glaube ich, ne? Das heißt, das waren also, meine Eltern sind ja Schlesier und die haben dann eine Förderung bekommen im geringen Umfang, dass sie sich halt so ein, wieder was aufbauen konnten. Das hing auch davon ab, wie viel Grundstück man in Schlesien hatte und da gibt's also eine ganze Siedlung, wo halt ungefähr 1000 Quadratmeter pro Parzelle waren. Da konnte man schon ein bisschen was anpflanzen, Kartoffeln und alles, was dazugehört. Das heißt, du hast also einen nicht geringfügigen Teil deiner Nahrung selber produziert. War aber auch eine harte Knochenarbeit. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich diesen Acker per Hand umgegraben habe. Also das musste erst mal bringen. So. Und später kam dann eine Fräse dazu. Okay, aber dann kann man es auch Brennnesseln sich dann also dann stehen lassen und dann gibt es halt tatsächlich Brennnesselspinat, schmeckt sehr lecker. Was machen wir denn jetzt mit dem in der Großstadt im fünften Stock mit dem Herrn?
Ja, du, wenn du in der Großstadt im fünften Stock bist, kannst du auch in Waldspaziergang gehen, Brennnesseln sammeln. Also, ich meine, man muss natürlich etwas tun. Da also, es gibt den Spruch, nur die Harten kommen in den Garten. Leider, es ist Arbeit. Aber man kann sich zum Beispiel zusammenschließen mit anderen und gemeinsam zu den Bauern fahren. Also einer fährt für 10 Familien. Bei uns in Linz in Oberösterreich, kann ich nicht sagen, was bei euch in Norddeutschland gibt es das sogenannte Netzwerk, NETS-Werk, wo man, die kaufen bei den Bauern ein und man holt sich dort im Laden ab. Man muss nicht zum Supermarkt gehen. All das sind Schritte, wie man dem System, und damit meine ich eben die reinen, wie soll ich sagen, Supermärkte, Ketten, ja, Großkonzerne, Energie entziehen kann und in den Direktvermarktern helfen kann, ihre Produkte zu verkaufen.
Ja, das machen viele Bauern bei uns. Ne? Also wir haben an einer Küste, das ist relativ modern geworden, sogar ohne, dass da jemand steht, dass man sich dann Früchte mitnehmen kann. Dann gibt es eine Geldkassette, man kann sich sogar selber wechseln aus der Geldkassette. Das sind, ich denke mal so, je weiter man von der Stadt wegkommt, desto vertrauenswürdiger werden die Leute, die da vorbeikommen.
Auf jeden Fall.
Ja, und dann
und dann muss halt der Nachbar mal seine ganzen Freunde fragen, wer will von euch was mitbringen? Ich fahre jetzt aufs Land, hol Kartoffeln. Eine Freundin von mir, die ist in Berlin, die ist leidet an MS, die ist also alles nur nicht hochmobil. Die beschafft ihre ganzen Lebensmittel mit Hilfe eines Freundes und eines Autos im Umland. Die fahren halt rum und kaufen groß ein. Mitten in Berlin, in der Nähe vom russischen Ehrenmal. Also, weißt du, ich höre immer, ja, das ist schwierig, weil. Nein, falsch rum. Wie kann ich das Problem lösen? Es muss die Frage sein. Ja, es ist Aufwand. Als mein Körper nicht mehr mitgemacht hat mit meiner Selbstversorgung, habe ich mir halt einen Mitbewohner gesucht. Der ist jünger, der hat noch keinen Rücken. Damit musste ich zwar ein Stück meiner Autarkie aufgeben, also meiner Unabhängigkeit und Eigenständigkeit, weil mir Mitbewohner hat man natürlich auch Nachteile in der WG, ist was anderes, als wenn man allein lebt und dann wach wird, wenn man wach werden möchte, als wenn der Mitbewohner, weil er morgens arbeiten muss, sich um 5:30 schon den Kaffee holt. Okay, man hat für alles einen Preis zu zahlen. Ja, aber man kann nicht sagen, ich kann das nicht, weil, sondern sollte sich überlegen, wie mache ich es, obwohl. Ja, und schon die Art deiner Fragestellung zeigt mir, was macht der Arme im 5. Stock? Der sollte sich überlegen, wie es in seiner Umgebung mit den ihm bekannten Menschen, mit den ihm bekannten Möglichkeiten geht. Wir haben in Oberösterreich, ich kann eben nicht für andere Gegenden sprechen, aber auch rund um Wien gibt es so etwas, die sogenannten Solawis, die solidarischen Landwirtschaften, wo die Bauern gemeinsam mit Städtern quasi anbauen und dann bei manchen arbeiten die Städter mit, in anderen nicht. Da bezahlen sie nur quasi im Vorhinein. Damit ist das wirtschaftliche Überleben der Bauern gesichert, die nämlich auch massivst unter Druck sind. Die Kleinbauern werden immer mehr vom System in die Ecke getrieben, werden immer mehr fertig gemacht durch Regularien. Wenn man sich zusammenschließt, mehrere Leute in einer Solawi, den Bauern dadurch unterstützt, kann dieser Bauer überleben. Ein Großbauer weniger, der ihm den Boden wegnehmen kann.
Es sind also Solawis gibt es ja auch. Okay, also die gibt es in Deutschland weit, gibt es die. Und gerade jetzt an der Nordseeküste ist es sehr stark verbreitet. Gibt es auch in unterschiedlichen Abstufungen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich investiere Arbeitskraft, bekomme dafür
ja
ein Teil der Ernte, oder aber ich bezahle die Ernte. Ne? Das heißt also dann, wenn du keine Arbeitskraft investieren kannst, weil du schon anderweitig eingebunden bist, dann kannst du auch die Ernte bezahlen und auf jeden Fall hast du halt diese Direktvermarktung.
Das ist mein Punkt. Jeder muss in seinem Umfeld, ich kann mir vorstellen, dass es in NRW rund um Düsseldorf, Köln, Essen, also diese Städte, Konglomerate etwas schwieriger aussieht, als wenn du ein bisschen weiter rausgehst. Jeder muss da gucken, was ist in meinem Rahmen möglich. Also raus aus dem System Energie entziehen. Nicht mit Kampf, also Steuern verweigern oder irgendwie in eine reine Konfliktsituation rübergehen. Das hat keinen Sinn, das kostet, also mich würde es zu viel Energie kosten, in den Krieg mit dem System einzutreten, sondern so nach und nach und nach, Schritt für Schritt, dem System die Energie zu entziehen, das ist jetzt keine große Lösung, es ist keine bequeme Lösung, es ist schon gar nicht die Lösung, der Führer sagt mir, was ich tun soll, welcher Führer auch immer, weil ich habe immer noch das Gefühl, auch bei uns im Widerstand, die Leute warten, dass ihnen irgendein Vordenker sagt, was sie zu tun haben.
Ist ja schön bequem.
Ja, es ist so bequem, aber das hilft nichts, man muss selber tun, es ändert sich nichts, wenn wir einem, ich sagte es ja eingangs, Putin, Trump kennen, nachlaufen. Es ändert sich nur etwas, wenn wir etwas ändern. Ja?
Was machen wir denn jetzt mit dem Handwerker von nebenan? Also was empfehlen wir dem?
Du, Handwerker von nebenan ist, also Handwerker sind zumindest bei uns in der Gegend immer noch eine sehr, sehr knappe Ressource, weil wir haben so viele sinnlos ausgebildete Soziologen, Politologen, Genderisten, keine Ahnung, was teilweise in den Unis da heutzutage studiert wird. Also wir haben echt einen Fachkräftemangel im Bereich Handwerk. Die haben also keine große Not. Die können natürlich in der eigenen Klientel, also ein bewusster Handwerker, der zum Beispiel auch solch einen Flyer seinem Kunden mal in die Hand drückt, indem er auf die WHO-Unrecht, aufs WHO-Wahnsinn hinweist. Ja, wenn er mit seinen Kunden redet darüber, dass, also ein bewusster Handwerker, das ist die, wie heißt es, gezielte Zerstörung, jetzt fällt mir der Ausdruck nicht ein.
Obsoleszenz,
ja.
Genau.
Geplante Obsoleszenz gibt und vor 30 Jahren waren die Geräte noch 30 Jahre, haben die Geräte noch 30 Jahre gehalten und heute halten sie wegen der geplanten Obsoleszenz nur noch 3 Jahre. Der kann das nebenbei abwerfen, diese Bemerkung. Das schafft Bewusstsein bei den Menschen. Der kann jetzt nicht, so wie du, in große Informationssendung machen. Aber der kann bei jedem Kunden draußen einen Satz fallen lassen. Mein Schornsteinfeger ist auch einer von uns. Ja, mit dem verschwörungstheoretische tausche ich mich immer wieder verschwörungstheoretisch aus. Und ich gehe davon aus, dass der ähnliche Sätze auch nicht nur bei mir fallen lässt, sondern auch bei den Nachbarn, wo er Schornsteine fegt. All das sind Möglichkeiten, Menschen zu informieren. Und wir sagen ja immer, Informationen gibt schon genug. Ja, aber sie ist innerhalb unserer Blase vorhanden.
Und also ich meine, Obsoleszenz ist ja auch ein Thema, was, glaube ich, gar nicht so jung ist. Also ich erinnere mich doch an Reinhard May und seinen Song Ich bin Klempner von Beruf. Ne? Also neulich habe ich einen Boiler installiert, der hat gut und gern 3 Tage funktioniert, aber danach war das heiße Wasser kalt und er 3 Tage alt. Dann habe ich gar nicht lange diskutiert, sondern sofort einen neuen installiert. Ja. Also diese Obsoleszenz scheint ja ein Dauerthema zu sein, ja.
Wie war das mit den Glühlampen, die irgendwie 1000 Jahre halten könnten? Ich weiß es nicht genau.
Ja, also das ist genau.
Ja, also, aber das sind, mir geht's um den Punkt, weil du sagst, was kann der Handwerker tun? Ja? A, kann er vernünftige Produkte, Elektroladen, wo ich meine elektrischen Geräte kaufe, der sagt mir, du kauf das nicht, das ist klumpert. Nimm das. Ist ein bisschen teurer, aber ich gebe dir 30 Euro Nachlass, dann geht's. Also auch das sind Möglichkeiten. Er kann mich auf klumpert hinweisen, wo ich ja keine Kompetenzen habe. Ja?
Aber wen findest du denn noch im Verkauf, der davon Ahnung hatte? Das ist ja das Problem. Also diese ganzen Fachleute gehen ja verloren. Ne? Also das liegt ja auch daran, dass wir heute im Internet einkaufen und die Fachläden vor Ort werden dadurch nicht gerade unterstützt. Ganz im Gegenteil.
Nochmal, ich kaufe nicht im Internet ein, wenn es mir irgendwie sinnvoll möglich ist. Also ich lebe 50 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt. Der Ort, wo mein Elektrohändler sitzt, der ist 20 Kilometer entfernt. Man muss ein bisschen einen anderen Zugang wählen. Ja klar, kaufe ich gelegentlich auch im Internet ein, bitte. Also, aber dort, wo es nicht sein muss, unterlasse ich es. Es ist ja unsere freie Entscheidung, ob ich auf diese gottversammte Amazon-Plattform gehe und da einem Konzern, der Menschen ausbeutet, beziehungsweise zukünftig nicht mehr ausbeutet, weil er das nur noch mit KI-gesteuerten Robotern macht, Geld hinterherwerfe. Oder ob ich auf die Amazon-Plattform gehe, schaue, welches Produkt interessiert mich und dann zum Händler gehe, der das Produkt selber herstellt. Ich meine, für mich ist Amazon, wenn überhaupt, ein Katalog, damit ich ein Gefühl von Preis und Produkten kriege. Ja, aber ich muss es da nicht kaufen, das ist meine Entscheidung. Wir sagen immer, was kann ich tun? Ja, ich kaufe nicht mehr bei Amazon, seit mir bewusst war, was Amazon ist. Ja, 1996 habe ich Amazon bereits kennengelernt, als ich noch im Softwarekonzern gearbeitet habe. Da hat mein damaliger Arbeitgeber nämlich mit denen zusammengearbeitet. Da fing die Plattform an, fing die Plattform an, gebaut zu werden. Ja, da fand ich die natürlich geil. Aber irgendwann habe ich mitbekommen, dass das ein Ausbeuterkonzern ist und ich habe mich auch ziemlich mit denen gestritten. Ich kann es nicht ganz verhindern, aber dass meine Bücher über Amazon verkauft werden, das möchte ich nicht, weil sie einfach die Anbieter ausbeuten und letzten Endes auf Kosten der Menschen Konzerngewinne einfahren. Steuern zahlen sie sowieso nicht, weil sie irgendwo in, keine Ahnung wo, ihren Zentrale haben und keine Steuern zahlen müssen. Es liegt an jedem Einzelnen, diese Plattformen nicht zu nutzen. Ja, und du fragst, was man tun kann. Man kann solche Sachen lassen. Auch wenn es ein bisschen schwerer ist. Wenn ich mal ins nächste Städtchen fahre, dann habe ich immer eine Liste von 5, 6, 7 Sachen, die ich erledige, weil ich fahre natürlich nicht wegen einer Sache, die ich brauche, 20 Kilometer hin und retour. Nein, ich überlege mir, was brauche ich, schreibe es mir zusammen und dann fahre ich eben, wenn sich ein bisschen was gehäuft hat.
Du bist ja sowieso aktiv, das heißt also, du gehst ja mit gutem Beispiel voran. Das, was ich sehr positiv in Erinnerung behalten habe, war die Friedensbrücke, die Kriegsopferhilfe für den Donbass. Bitte erzähl was darüber, was ihr da macht.
Kriegsopferhilfe, also sage ich gleich vorher, weil der Ertrag meiner Bücher, darum kann ich so aggressiv dafür werben, geht zu 100% in die Kriegsopferhilfe. Ich krieg kein Geld dafür. Die Kriegsopferhilfe Donbass ist seit 2015 informell, seit 2016 offiziell aktiv, mit Beginn des Bürgerkriegs in der Ostukraine, wird dort Menschen geholfen, die unterm Krieg leiden. Ja, ursprünglich allen Menschen. Also die Kriegsopferhilfe war auch in der westlich der Kontaktlinie tätig, bis es nicht mehr möglich war, mit unseren LKWs dorthin zu fahren.
Heißt, wer blockiert das?
Nun, na, wer soll es blockiert haben? Es gab einfach Bedrohungen. Der Verein konnte nicht mehr rüberfahren. Ja, Kiew. Also die Westukrainer haben es nicht mehr ermöglicht. Mhm. Und seitdem, also es war relativ schnell. Und seitdem eben im Donbass tätig, seit es dort Krieg gibt. Also der Krieg, der 2022 plötzlich und unerwartet ausgebrochen ist, hat 2014 letzten Endes begonnen.
Immer dieses plötzlich und unerwartet, ne? Das scheint ein Hauptmotiv zu sein der heutigen Politik. Ja,
genau. Ja. Und seitdem hilft der Verein dort Menschen, ich weiß nicht, wie oft wir eine Schule in Gorlovka finanziert, den Aufbau und Renovierung einer Schule in Gorlovka bezahlt haben, die bombardiert wurde und dann wieder Fenster neu gekauft und wieder Fenster neu gekauft. Also solche Sachen, Menschen für Menschen. Auch hier, es sind Menschen, die anderen Menschen helfen. Es ist, nenn es ein Tropfen im Meer, aber es ist das Tun von vielen, vielen Menschen, die da zusammenwirken, durch ihr Handeln, durch Spenden, dass Menschen im Kriegsgebiet das Gefühl haben, nicht alleingelassen zu werden. Und wir helfen nicht nur im Donbass, wir haben auch Projekte in Israel, also in Gaza, wir haben Projekte gemacht in Syrien, Projekte in Kuba, hilf mir, Jemen war dabei. Also wir helfen Kriegsopfern.
Du bist ja selber Jüdin, hast
Nein,
du da...
Halt, stopp. Ich bin keine Jüdin. Ich lege da gesteigerten Wert darauf. Entschuldige, Markus, da muss ich sofort intervenieren.
Nachkommen von jüdischen Eltern.
Ich habe jüdische Wurzeln und bin nach halachischem Gesetz, da meine Mutter eine Jüdin war, habe ich jederzeit die Möglichkeit, mich als Jüdin zu deklarieren. Ich bin aber Agnostikerin und folge der jüdischen Religion nicht.
Okay, hast du, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, hast du Familienangehörige, also dadurch Kontakte nach Israel oder so?
Ich wollte, als ich jung war, nach Israel auswandern. Meine Familie ist der Teil, der überlebt hat, ist aber nach Deutschland zurückgekehrt. Ich habe keine Familienangehörige in Israel. Ich wollte Aliyah machen. Ich war in der zionistischen Jugend. Ich war im jüdischen Studentenverband in Frankfurt. Habe dann aber sehr früh eingesehen, dass in einer Dreiklassengesellschaft ich mit einer Dreiklassengesellschaft in Israel nichts anzufangen weiß.
Dann deckt sich deine Vita ja auch sehr stark mit anderen. Also wenn ich so Nirit Sommerfeld höre oder Elias Davidson, man hört immer wieder dasselbe. Ne? Also erst sind sie ganz begeistert davon und dann schauen sie hinter die Kulissen und die Begeisterung lässt schlagartig nach. Ne?
Also mich hat's damals, das war in den 80er Jahren, und da war ich von dem zionistischen Gedanken, also ich sag mal so, wenn deine Familie im KZ war, hast du ein leicht gestörtes Verhältnis zu deinem deutschen Umfeld?
Das kann man so sehen,
auszudrücken. Genau. Das heißt, das war immer so das Gefühl, wenn die wiederkommen, wohin? Das war, mit dem Gedanken bin ich groß geworden, erzogen worden. Und da war Israel sehr wohl eine Option, weil eben die müssen uns nehmen. So.
Aber machen Sie das? Das machen Sie doch auch nicht. Also Sie haben doch gerade nach dem Zweiten Weltkrieg die Leidenden, die aus den KZs kamen, gar nicht so gerne genommen, weil die waren halt ausgemergelt und die brauchten halt Pioniere und die wurden also nicht so freundlich behandelt.
Das kann ich nicht beurteilen, da war ich nicht dabei und ich weiß nicht, was von den Geschichten, die wir gehört haben, alles stimmt. Ich weiß, dass viele der Geschichten, die ich damals als 18, 19, 20-Jährige geglaubt habe, so nicht stimmen, also das leere Land, das dann unter israelischer Ägide erblüht ist, dass da einiges überhaupt nicht mit der Realität zusammenpasst, habe ich inzwischen gelernt. Geschichte wird immer von Siegern geschrieben. Ich weiß es nicht, was war. Ich kann nicht sagen, was war. Und was ich nicht selber erlebt habe, möchte ich nicht kommentieren aus gegebenem Anlass. Oder was nicht ich oder meine Familie erlebt habe, um es vorsichtig direkt zu sagen. Was ich erlebt habe in Israel war, es gab die spürbar drei Gesellschaftsklassen, die Ashkenazim, die Sfardim und die Araber. Und das war für mich so spürbar, eine Dreiklassengesellschaft, dass ich mir gedacht habe, hallo, wo bin ich hier hingeraten? Das sollte ein freies, ein Land sein, was vom Faschismus was gelernt hat, von den Nazis was gelernt hat. Wieso habe ich hier eine Klassengesellschaft? Also das hat mich damals enorm schockiert.
Du hast drei fremdsprachliche Begriffe genutzt. Also kannst du es nochmal aufdröseln? Also Ashkenazim, sagt mir noch was. Das sind also
die Weißen, also böse gesagt, die weißen Juden, die schwarzen Juden und die Araber. So, die Sfardim sind die Juden, die aus Marokko kamen, die aus arabischen Ländern kamen.
Äthiopien zum Beispiel.
Äthiopien, alles klar. Also die. Das war die zweite Klasse und dann, das war aber damals, ich rede von 1980, 79, 82 in dem Zeitraum. Das war, wo ich mich intensiv damit beschäftigt hatte, nach Israel zu gehen. Wie es heute ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube, da hat sich was verändert, weil viele der Aschkenasen sind inzwischen aus Israel weg. Mein Eindruck, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es waren so die gehobenen, die Ärzte, Juristen, keine Ahnung, die gebildeteren Menschen. Aber das hat mir total missfallen, was ich da erlebt habe, und da habe ich gedacht, nee, das ist jetzt definitiv auch nicht meins.
Also trotzdem du keine Beziehung hast, bist du trotzdem aktiv, also auch in der Hilfe nach Israel und Umgebung.
Ja, nach Gaza. Also nach wir Gaza. Haben, also nicht ich, sondern vom Verein haben wir halt schon mal in Palästina geholfen. Wir haben auch schon in Gaza geholfen, also lange vor diesem jetzigen Konflikt. Jetzt ist es ja kaum mehr möglich. Also ich versuche gerade Kontakte aufzubauen, aber es ist total schwierig, da überhaupt Menschen zu finden, dass du wiederum sicherstellen kannst, dass, und das ist das, was der Verein Friedensbrücke so ausmacht, unsere Projekte werden dokumentiert. Also es kriegen nur vertrauenswürdige Menschen Geld. Aber es ist ja nicht so, dass du eben locker Geld hin überweisen kannst. Es war auch in Syrien immer ganz interessant. Also da habe ich mit Hilfe eines kurdischen Freundes, der hatte Verwandte im Irak, die dann zu Fuß über die Grenze nach Syrien gegangen sind und das Geld dann in die dortigen Gegenden gebracht haben. Und die haben dann Fotos gemacht, was sie mit dem Geld gekauft haben. Das ging dann wieder retour. Du brauchst solche Wege, weil du kannst ja kein Geld überweisen. Das Land wurde ja bis, ich meine, das wird sich jetzt ändern, weil nachdem die guten Dschihadisten an der Macht sind. Aber das Land wurde ja sanktioniert bis zum Verhungern. Also es war ja normalen Bürgern nicht möglich, Geld zu überweisen.
Es hat ohnehin den Eindruck, dass man gerne verhindern möchte, dass private Hilfsorganisationen, die sehr klein aufgestellt sind, also sehr in der Fläche aufgestellt sind, dass die überhaupt da Hilfe leisten können. Das habt ihr auch in der Ukraine und also im Donbass erlebt. Wie war das? Also ihr habt eine Hilfsorganisation mit dabei gehabt oder die lokalen Helfer hatten auf dem Lastwagen ein Z aufgemalt und das wurde dann euch angelastet, obwohl ihr damit überhaupt nichts zu tun hattet. Was war da los?
So, die Geschichte ist die, unsere, wenn du in einem fremden Land bist und jede Organisation, also Rotkreuz genauso, braucht eine Organisation vor Ort, die Gegebenheiten kennt. Es geht ja immer darum, dass die Hilfsgüter, Hilfsgelder nicht in irgendwelche korrupten Kanäle reingehen, sondern du musst die Strukturen dort kennen. Du kannst nicht einfach dahin fahren, hier Hilfe und dann LKW auskippen und dann wieder wegfahren. Das kann es nicht sein. Das heißt, du arbeitest dort mit Partnerorganisationen zusammen. Die Friedensbrücke arbeitet mit der Hilfsorganisation Moskau-Donbass schon seit, keine Ahnung, 6 Jahren zusammen. Und auf dem LKW unserer Partnerorganisation stand nach 22 der Buchstabe Z. Dieser ist ja bekanntermaßen in Deutschland verboten, weil er seine Solidarität mit dem russischen Sieg ausdrücken will. Aber das können wir nicht ändern. Wir brauchen diese Strukturen. Ja, und da aufgrund dessen bekam die Vorsitzende unseres Vereins, Liane Kilinch, eine Anzeige wegen dem Buchstaben Z, obwohl bekannt ist, dass es unsere Partnerorganisation war und nicht unser eigener LKW. Liane ist seitdem in Moskau, was mich dazu gebracht hat, ein weiteres Buch zu schreiben im russischen Exil. Ich habe sie dieses Jahr im März, besucht. Sie ist seit Oktober 22 in Moskau im Exil. War die erste Asylantin meines Wissens in Moskau, deutsche Asylantin, also nicht ganz so groß wie Snowden, aber die erste deutsche Asylantin, die jetzt eigentlich nicht mehr zurück kann. Denn sie stand massiv unter Druck. Sie hatte ukrainische Fahrzeuge vor der Haustür, die vermutlich dem Geheimdienst zuzuordnen waren, was aber von der Polizei, der deutschen Polizei, nicht weiter behandelt wurde.
Also bestand wenig Interesse zu verfolgen, ja?
Es bestand kein Verfolgungsinteresse, so sagte sie es mir. Und da war jetzt irgendwann die Frage, es gab auch noch andere, also sie ist dann beim 9. Mai am Ehrenmal des russischen Ehrenmal mit einer falschen Fahne aufgetreten. Also sie hat mehrere Verfahren am Hals. Sie muss in Deutschland mit Inhaftierung und Gefängnis rechnen.
Das müssen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist also eine Frau, die ist Vorsitzende einer Hilfsorganisation, Friedensbrücke. Das, was sie sich zu Schulden hat kommen lassen, betrifft nicht sie selber, sondern allenfalls eine Hilfsorganisation, die mit der Friedensbrücke zusammenarbeitet. Ein Z, ein Buchstabe. Ja. Dieser Buchstabe ist jetzt neuerdings verboten. Ich bin gespannt, wie viele Buchstaben vom Alphabet sie noch verbieten werden.
Sie verbieten jetzt rote Dreiecke.
Rote Dreiecke. Also ich habe ja eine Sendung drüber gemacht, die gesamten Symbole der russischen Streitmächte, die im Donbass aktiv sind. Das sind ja viele verschiedene Symbole. Da fehlen noch einige Symbole, die da. Ich glaube, Quadrate gibt's auch noch. Die müssten sie auch noch verbieten und alles Mögliche. Okay. Also wegen dieser Hilfsorganisation und einem Buchstaben Z. Der ist jetzt verboten. Deswegen kriegt sie eine Anzeige. Sie wird dann wahrscheinlich auch deswegen verurteilt, wenn sie hier nach Deutschland kommt. Dann sehen wir, es ist vor ihrem Haus wahrscheinlich ukrainischer Geheimdienst aktiv. Wir sehen, dass das ukrainische, also dass die gesamte Administration in der Ukraine von Nazis durchzogen ist. Ich weigere mich da auch Neonazis zu sagen, weil sie sich ja direkt auf die UN und Stefan Bandera beziehen. Das war ein Nazi-Kollaborateur, Punkt. Das heißt also, der deutsche Staat, du fragtest ja, was mache ich mit denen, wenn die wiederkommen. Ne? Der deutsche Staat arbeitet ganz offiziell und ohne mit der Wimper zu zucken mit Nazis zusammen. Oberste Militärführer war ja lange Zeit jemand, der mit einem Hakenkreuzarmband rumlief und also die Swastika überhaupt auf den ukrainischen Waffen sind unübersehbar, gerne auch mal mit Helmen von der Reichswehr unterwegs und dann noch SS-Runen manuell drauf gemalt, all solche Sachen, ja, und dann malen die Ukrainer gerne, um die Russen zu provozieren, noch das alte Ritterkreuz auf ihre Panzer, also nicht das mit den Serifen am Rande, sondern halt das normale, dieses Blockritterkreuz, was die Wehrmacht benutzt hat. All das, das passiert. Jetzt frage ich dich wieder als jüdischstämmige Bürgerin, was macht das mit dir?
Es macht mich unendlich wütend, weil ich sehr stark den Eindruck habe, dass man in Deutschland nichts gelernt hat. Also ich glaube, wenn ich in Deutschland leben müsste, wäre ich schon längst nicht mehr in Europa. Ich würde es nicht aushalten. Wenn ich diese Aktionen gegen rechts sehe, dieses faschistoide Verhalten, und natürlich auch diese Art der Nazi-Huldigung, dann kriege ich richtig, richtig Wut. Aber Wut macht, ich versuche auch diese Wut genauso wie meine, wie soll ich sagen, Empathie mit den Impfopfern zu verdrängen, um einfach ins Handeln zu gehen. Es hat keinen Sinn, wenn ich wütend bin. Es macht nur Sinn, wenn ich etwas tue, dem entgegenhalte. Und wir müssen da kommt, wir müssen Menschen darüber informieren, dass das so ist. Mehr geht nicht, ja. Wie gesagt, wenn ich in Deutschland wäre, wäre ich nicht mehr in Europa, um es auf den Punkt zu bringen. Hier in Österreich ist es etwas besser.
Das ist ja, also diese Liane Kilinc ist ja nicht die einzige, die jetzt in Russland geblieben ist nach einer Hilfslieferung. Das heißt, sie ist ins Exil gegangen, nicht weil sie selber rechtsradikal ist, sondern
Sie ist Kommunistin, sie ist überzeugte Kommunistin.
Das auch noch, ja. Das ist ja ganz böse, das ist ja eBay, ne?
Also sie ist eine Kommunistin im wirklichen Sinne. Nicht wie die heutigen Systemkritiker manchmal, also sie ist eine Linke im wörtlichen Sinne, so wie ich mich als Linke, politisch Linke verstehe. Das, was heute sich mehrheitlich links nennt, ist in meinen Augen Translinks.
Translinks ist eher sehr schön.
Weil ich meine, seit wann ist es linke Politik, Konzerne immer reicher zu machen und die Reichen immer reicher zu machen? Und wenn man sich die Politik der letzten 30 Jahre anschaut, hat die dazu geführt, dass die Konzerne und die sogenannten Machteliten, Pseudoeliten, immer reicher werden. Ich habe keine Stelle im Kommunistischen Manifest oder bei Karl Marx gefunden, der sagt, man müsse so arbeiten, Public-Private Partnership, dass man Reiche reicher macht. Also für mich sind das die in der Regierung befindlichen Menschen sind Translinke.
Das ist ja auch ein schönes Wort, ne? Also Translinks.
Das habe ich geglaubt.
Das heißt ja heute nicht mehr Eugenik, das heißt ja Transhumanismus.
Ja.
Und genauso wenig wie dieser Transhumanismus etwas mit Humanismus zu tun hat, ist das Translinks etwas, was mit Links zu tun hat. Ja.
Also Liane ist eine Linke im wahren Sinne des Wortes, nämlich mit Werten wie Solidarität und anderen helfen und Menschen helfen Menschen und also die positiven Werte.
Man könnte sagen, sie hat noch Klassenbewusstsein, ja. Das heißt, sie merkt, dass sie aus der Arbeiterklasse kommt dann und dann.
Ja. Wobei der Begriff Arbeiterklasse heute ein bisschen unglücklich ist, weil die Verkäuferin im Laden versteht sich nicht mehr als Arbeiterin. Das ist eine kleine Angestellte.
Ne?
Darum passen die Begriffe nicht mit dem zusammen, was die Menschen hören. Ja. Also wenn sie hören, die Arbeiterklasse, identifiziert sich eine Blumenverkäuferin vielleicht nicht damit. Wenn wir sagen würden Lohnempfänger, glaube ich, dass wir sehr viel mehr in die Lebenswirklichkeit der breiten Bevölkerung reinkämen mit linken Werten, als wenn wir sprechen von Arbeiterklasse. Weil die Zeit, dass der Arbeiter am Fließband 6000 Kalorien den ganzen Tag verbraucht, die ist vorbei. Ja, diesen klassischen Arbeiter, den man mit diesem Begriff verbindet, findet man heute zumindest in Europa nicht mehr. Ich rede nicht von den 6-jährigen Kindern in den Koltanminen, Kongos. Mhm. Ja.
Also wir gehen jetzt ja langsam rüber in das andere Thema. Das heißt, wir haben am Anfang angefangen, was kann ich selber hier vor Ort tun, wenn ich hier bleibe. Jetzt haben wir Leute, die sind ins Exil gegangen, was ja auch schon mal eine Hausnummer ist. Das heißt, Deutschland verliert zum größten Teil sehr gut ausgebildete, intelligente Leute, die jetzt in Russland leben und hier nicht mehr mit ihrer Arbeitskraft zur Verfügung stehen. Und die gehen ja da aus einem ganz bestimmten Grund hin, nämlich weil es denen hier zu heiß wird. Das heißt, also alle, die ich bisher gesprochen habe, sagen, das führt mir hier zu totalitär. Ja, also es fallen ganz häufig Vergleiche zu entweder zu DDR oder auch noch zu dunkleren Zeiten. Die anderen möchten ja nicht so gerne verglichen werden mit einer Nazi-Zeit, ja. Wobei ja ein Vergleich immer nur partiell ist. Das heißt also, wenn ich dann sehe, da sind einige Übereinstimmungen, heißt das ja nicht, dass es vollends übereinstimmt. Das ist das eine. So, und jetzt verlieren wir die. Und du hast ja dieses Buch ja nicht nur über diese Liane Kilinc geschrieben, sondern halt über viele andere, die auch jetzt im russischen Exil sind. Wie viele Leute waren das?
Also gesprochen habe ich insgesamt mit 25 Menschen. Angefangen hat es mit aufgrund meiner Moskau-Reise im März mit Liane, Dagmar Henn, Alexei Dankwart. Das sind die beiden arbeiteten für RT, Gerd Evan Unger, die arbeiten für RT und für die wurde es in Deutschland effektiv zu heiß. Ich habe auch den Ulrich Heiden von den Nachdenkseiten.
Das heißt effektiv zu heiß, heißt die ja, also wurden verfolgt
Gerd,
oder wie?
Gerd bekam Morddrohung zum Beispiel, hat er mir erzählt, in Berlin.
Von wem?
Ja, von Menschen aus seinem Umfeld.
Und bei der Liane Kilinc ist es ja noch so, dass die auf einer Liste steht, hast du gesagt.
Ja, die Peacemaker, die ukrainischen Friedensmacher, also Miro Dvorets, ist ja eine ganz bekannte friedliche Organisation aus der Ukraine.
Friedlich ist er, das
Ironie
sagst du jetzt.
Ironie Ende.
Ja. Ah, okay, alles klar.
Also da stand auch die Dugina drauf, die inzwischen ja getötet wurde.
Ja.
Ermordet
also wurde.
Ermordet
also das heißt,
wurde.
Also das ist also eine Ermordungsliste. Und die rühmen sich ja auch dann damit, dass dann Leute, die bereits liquidiert wurden, dass sie dann entsprechend mit dem Kreuz darüber versehen sind.
Also ich glaube, Henry Kissinger stand da drauf, Gerhard Schröder stand da drauf, Dirk Pohlmann steht meines Wissens auch drauf. Als alles Menschen, die mit die nicht unbedingt hundertprozentig dem ukrainischen Narrativ folgen und aktiv Politik.
Man könnte es kurz zusammenfassen, alle, die keine Nazis sind, stehen da drauf, ja?
Alle, die nicht pro Nazis sind und die diesen Aspekt betonen, kommen da früher oder später drauf. Und ja, es sind eben auch schon Menschen davon verschwunden. Also selbst Billy Sixx, der ganz und gar nicht pro-russisch ist, sondern auf beiden Seiten der Front versucht hat zu berichten. Patrick Barb, der auf beiden Seiten der Front versucht hat zu berichten, also einen klassischen journalistischen Job gemacht haben, die beiden, stehen inzwischen bei Miro Dvorets drauf. Also da findet man eben auch Liane.
Also Peacemaker nochmal für die Leute, die es nicht wissen, das war der amerikanische Colt, der alles andere als ein Friedensstifter war, sondern da wurden Leute mit über den Haufen geschossen, viele Indianer übrigens.
Und ich habe dort in Moskau Menschen getroffen, die Interviews geführt, weil mich das schon sehr berührt hat, dass Menschen nach Moskau gehen. Ich meine, nehmen wir Gerd Evan Unger, der erstmals nach Russland gegangen ist, 2015 oder 16, um zu erfahren, ob das mit den schwulen Verfolgung in Russland so stimmt. Gerd ist bekennender Homosexueller. Insofern muss ich das in den Vordergrund heben, weil er ist nach Russland gefahren, um eigene Informationen zu sammeln.
Und Ergebnis?
Ja, Ergebnis ist, dass es eben nicht so gestimmt hat. Die Homosexuellen werden nicht gejagt und verfolgt und was man auch immer seinerzeit dann in Deutschland las. Sondern es war eben, wie soll man sagen, Homosexualität muss nicht öffentlich beworben werden und soll von Kindern ferngehalten werden. Das ist die russische Position dazu. Ich bin vielleicht zu alt, zu altmodisch. Ich finde es auch nicht nötig, dass du mir deine sexuelle Orientierung im ersten Gespräch mitteilst. Es ist mir einfach schierweg gleichgültig. Ja. Und in Russland ist es eben so, dass man nicht möchte, dass für Homosexualität geworben wird. Und Gerd ist inzwischen nach Russland gegangen, hat, ich meine, die größte Homoszene in Europa findest du in St. Petersburg und Moskau. Da habe ich jetzt auch über Gerd und Thomas Röper erfahren. Ja, wusste ich nicht.
Also nochmal, also die größte Szene innerhalb von Europa ist in Russland.
Ja.
In dem Land, das angeblich die Homosexuellen verfolgt.
Ja. Also das muss man halt einfach alles wissen. Solche Widersprüche muss man für sich erkennen. Und ich sag mal so, wenn mir das irgendwer erzählen würde, würde ich es erstmal nicht glauben. Aber wenn mir das ein Homosexueller erzählt, dann glaube ich's. Das hat für mich einen anderen Stellenwert. Ich kenne Gerd jetzt seit seiner damaligen Reise nach Russland. Ja, der ist jetzt auch gegangen, weil es ihm einfach zu heiß wurde. Er bekam Drohungen. Fühlte sich nicht mehr sicher in Deutschland. Ja.
Ich finde auch, dass er Drohungen bekam hier in Deutschland, weil er homosexuell war dann.
Na, das war nicht der Fall. Er war halt ein Putin-Versteher, Russenfreund. Wie jeder es ist, der dem Narrativ, der Geschichte des Angriffskriegs, der erst zufälligerweise plötzlich und unerwartet Februar 22 ausgebrochen ist, wer das Narrativ nicht glaubt, ja, der ist halt ein Russenfreund.
Ja, dann sind das wahrscheinlich alles Russenfreunde, weil so, also Angriffskrieg ja, illegal ja, zufällig nein.
Kann man drüber diskutieren, würde den Rahmen der Sendung wahrscheinlich sprengen, weil da diskutieren meines Wissens sogar Völkerrechtler drüber, weil ja die Russen intelligent genug waren, bestimmte Schritte in diesem Prozess einzuhalten. Also erst die Anerkennung der Republiken, dann der Einmarsch. Aber
ach so, ja, aber das ist, ja, komme doch jetzt nicht mit solchen Details. Also ja, das Problem ist aber, dass, also ich meine, diese Schritte, die sie eingehalten haben, war ja, dass sie den gleichen Weg gegangen sind, den die NATO auch in Ex-Jugoslawien gegangen ist. Beides ist illegal. Ja, also ich wundere mich immer, früher war das aber alles okay, das heißt, da hat kein Kanar nachgekräht, dass das vollkommen völkerrechtswidrig war. Aber heute ist es völkerrechtswidrig. Jetzt können die Russen natürlich zu Recht sagen, sag mal Leute, was wollt ihr denn eigentlich? Ne? Also ihr habt das doch früher gemacht, das machen wir genau das gleiche. Jetzt ist auf einmal völkerrechtswidrig. Nichtsdestotrotz ist ja unterm Strich beides nicht okay. Das
ich
heißt,
kann
aber,
mit beiden interpretieren, also entweder ist es beides nicht okay oder es ist beides genau okay. Das ist für mich, für meinen simplen Hausverstand, die Messlatte. Entweder ist es immer nicht okay oder ist es immer okay. Also entscheidet euch. Ich kann mit beiden Interpretationen leben, aber es müssen nicht einmal so und einmal so. Also zweierlei Maß finde ich jetzt nun gar nicht gut. Nun, es gibt ganz viele Leute, die sich im Westen nicht mehr wohlgefühlt haben. Ich meine, der Hans-Jörg Müller von der AfD, der ist ja auch gegangen. Hans-Joachim Frey von der Semperoper in Dresden ist auch gegangen. Man hat ihn vor die Wahl gestellt, entweder Russland oder Deutschland, mehr oder weniger. Und er wollte halt weiter fürs Bolschoi-Theater arbeiten. Der ist jetzt auch in Russland. Der kann sich noch frei bewegen. Also es gibt sehr unterschiedliche, bei den Exilanten hast du sehr unterschiedliche Stati. Die einen können sich noch völlig frei in ganz Europa bewegen, kommen immer wieder nach Westeuropa zurück, nach Österreich, nach Deutschland. Andere können es nicht mehr, weil sie sich politisch zu sehr exponiert haben. Der Herr Frey ist politisch relativ ruhig. Der ist einfach aufgrund seiner Liebe zum russischen Volk und auch zum Bolschoi-Theater in Russland und kommt auch immer wieder und macht Veranstaltungen in Österreich. Also es ist ganz unterschiedliche Situationen der Menschen. Manche haben gesagt, uns reicht's einfach. Ich habe mit Menschen gesprochen, mit einer Familie. Ja, denen war es auch letzten Endes zu viel, wie sie von Deutschen behandelt wurden. Ich meine, es ging ja nach Februar 22 eine Hetzjagd in Deutschland auf Russen los, die für die Menschen ungefähr vergleichbar war wie die Hetzjagd auf die Ungeimpften. Ja, also die persönlichen Anfeindungen haben einfach sehr zugenommen auf Russlanddeutsche. Und das wollten sich manche nicht mehr antun.
Auch medial gefüttert, diese Hetzjagd.
Ja, Hass und Hetze ist ja immer nur dann schlimm, wenn es nicht gegen die richtigen Personen geht. Also
wenn es nicht gerade von ARD und ZDF selber kommt, ne?
Genau. Insofern, es sind sehr unterschiedliche Lebenssituationen der Menschen, die rübergegangen sind. Es sind auch, und das darf man auf keinen Fall ignorieren, also eine Migration nach Russland ist kein Spaziergang.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also wie läuft das ab und was erleben die Leute da?
Also es ist ganz unterschiedlich. Also jemand wie Herr Frey, der hatte natürlich einen roten Teppich. Liane Keeling als erste Asylantin hatte einen brutal harten Weg, weil sie ja in Moskau gestrandet ist letzten Endes, ohne die notwendigen Dokumente, ohne was man halt braucht, um eigentlich einen ordentlichen Aufnahmeantrag in einem anderen Land zu stellen. Also es ist nicht so wie in Deutschland, dass du deinen Pass wegschmeißen kannst und sagst an der Grenze Asyl. So leicht geht das in Russland definitiv nicht.
Ach.
Ja, sie haben jetzt die Urlaubsvisa-Situation deutlich erleichtert. Es gibt jetzt E-Visum mit 4 Tagen. Da hast du ein Dokument. Sie sind auch dabei, die Arbeitsmigranten die Einreise zu erleichtern oder Leuten, die Westeuropa verlassen wollen aus politischen Gründen, geben sie jetzt wohl das 3-Jahres-Visum ohne Sprachkenntnisse, was im Gegensatz zu einem reinen Arbeitsvisum sehr viel mehr Freiheiten ermöglicht. Also ein Arbeitsvisum ist meiner Ansicht nach die Hölle, weil man sich da nur in einem Oblast aufhalten darf, keine Freiheiten hat, sehr vom Arbeitgeber abhängt.
Ich habe schon gehört, man wird dann ständig kontrolliert, wenn man die Stadt verlässt und sowas.
Man wird auch kontrolliert, also man muss sich an- und abmelden. Das ist etwas, was ich zum Beispiel überhaupt nicht aushalten würde. Da ist man dabei, jetzt Erleichterungen zu verschaffen. Es sind auch Menschen an der Bürokratie gescheitert. Mit einem habe ich gesprochen, der war schon wieder in Deutschland zurückgekehrt, weil ihm der Papierkrieg überfordert hat. Also russische Bürokratie muss sogar die Deutsche noch toppen, so mein Eindruck. Ein anderer Journalist ist inzwischen wieder zurückgekehrt nach Europa, weil es nicht so seine, also gerade diese Unfreiheiten aufgrund der Arbeitsvisen ihn doch zu sehr eingeschränkt hat. Es gibt immer wieder, es ist kein Zuckerschlecken, nach Russland auszuwandern. Es ist, ich habe einen Deutsch-Russen interviewt, der in Vladivostok ist. Also der hat 3 Jahre Sibirien-Winter. Das ist auch relativ hart. Das muss man mögen. Man muss
mögen ist eine gute Frage. Ne?
Also. Ja, man muss die Dunkelheit von St. Petersburg aushalten. Also ich würde das nicht aushalten. Die weißen Nächte sind wunderbar, aber das Gegenteil sind die schwarzen Nächte im Winter, wo man vielleicht 2 Stunden oder 3 oder 4, keine Ahnung, wie lang wirklich Licht hat. Das sind alles Faktoren. Einer, der ausgewandert ist, hat gesagt, er ist hinter Moskau, aber vorm Ural geblieben, weil wenn es Krieg gibt, dann werden sie maximal bis Moskau kommen, aber alles hinterm Ural ist ihm zu heftig.
Also vom Klima her meinst du jetzt?
Ja, oder? Vom Klima her. Ja. Es ist nichts, was eben easy peasy gemacht wird. Man sollte sich sehr sorgfältig überlegen, ob man auswandern möchte. Ich habe mit Martin Held von Moja Rossija, ist im Buch vertreten, auch ein Interview geführt, der auch genau auf diese Sachen eingeht. Also wer über Auswanderung nach Russland nachdenkt, dem sei Moja Rossija dringend ans Herz gelegt, weil sie einen auch auf die Schattenseiten des Auswanderns hinweisen. Und das sollte man unbedingt in Betracht ziehen. Und ob Russland so die heile Welt ist, Markus, ich habe nie so viele Kamera in meinem Leben gesehen als auf den Straßen Moskaus. Ich war das erste Mal in der Situation, dass ich am Flughafen keinen Kaffee bekam, weil man da nur mit Karte zahlen konnte, weil sie kein Bargeld hatte in dem Café. Also es ist nicht so unbedingt die ganz heile Welt. Ich weiß.
Also wir haben ja verschiedene Journalisten, die in höchsten Tönen über Russland sprechen. Und dann, die sind also nicht ganz unbefangen, würde ich sagen, also was das anbelangt. Das ist die eine Seite, und die andere Seite ist halt das, was du gerade erzählt hast. Es gibt auch viele Schattenseiten da. Aber schlimm finde ich es ja ohnehin, dass ich als Deutscher, der eigentlich an einen Rechtsstaat und an Demokratie, also Demokratie, Klammer auf, TM, Klammer zu, also daran gewöhnt sein sollte, dass der sich dann nach Russland orientiert, das klingt doch eher danach, dass wir hier ein ganz großes Problem haben. Und das ist ja auch das, worum wir beide sprechen eigentlich.
Ja, du, ich meine, nenn die ganzen Menschen, die inzwischen in Tansania, in Südamerika sind, also die Ärzte, die im Ausland sind, es sind so viele schon gegangen. Also der Brain Drain aus Deutschland ist schon ziemlich groß.
Es hat ein bisschen was von vergleichbar mit der Romantik. Also wenn man sich Schubert, der Lindenbaum, anhört und die Textdichtung, gibt es ja sowohl als Lied als auch als reinen Text. Das ist schon vergleichbar. Also Österreich zu Zeiten Metternichs auch mit Drangsalierung der Bevölkerung, und es zog die Österreicher weg. Also der Lindenbaum als Metapher für Österreich selber. Ne? Also dennoch fühlen sich dann immer wieder hingezogen zu dem Lindenbaum, also der Protagonist in dem Gedicht. Also das ist doch eine ziemlich ähnliche Situation, die wir heute haben mit Deutschland. Ne? Das heißt also, es zieht die Leute weg, weil sie hier nicht mehr bleiben können aufgrund der Umstände, und dennoch fühlen sich in der Fremde dann auch nicht wohl.
Ja, es gibt die unterschiedlichsten Gründe dafür. Also ich bin mir nicht sicher, ob das Problem, was wir haben, nicht wirklich einfach ein weltweites ist. Also das freiste Land der Welt, Australien, ist ja inzwischen zu einem zu etwas verkommen, wo ich nichts mehr zu sagen kann.
Bist du sicher, dass das jemals so frei war?
Also ich habe es so
empfunden. Es war schon immer eine Gefangenenkolonie.
Ich habe es aber so empfunden, als ich da war und habe das mir damals so erklärt, weil es früher hier sich die Menschen aus den Gefängnissen angesiedelt wurden, hat sich ein anderer Typ Mensch gebildet als in den USA, wo sich die Menschen angesiedelt haben, die wirtschaftlichen Erfolg wollten. Ich habe mich nirgendwo so frei gefühlt wie in Australien. War meine Erklärung dafür.
Also ich beobachte halt natürlich, also gerade diese Maßnahmen, die während der Covid-Zeit gemacht wurden, die wurden ja sehr gut angepasst auf die jeweilige Mentalität im Lande. Und sie haben sich bei uns weniger erlaubt als in Österreich. Sie haben in Schweden eine ganz andere Politik gefahren. Und in den Ländern, wo man sowas durchziehen konnte, also eine komplett totalitaristische Agenda da durchziehen konnte, das war zum Beispiel Australien. Und die haben ja wirklich alles gemacht, wo man als Deutscher also sofort in Hab-Acht-Stellung gehen müsste, weil also sämtliche roten Lampen leuchten und die alle in Richtung Drittes Reich zeigen, ja, also weil es so viele Übereinstimmungen gab, dass man schon also ziemlich doof sein muss, um da nicht drüber zu stolpern.
Kanada genauso.
Ja, eben. Das sind sie jetzt immer noch. Also in Kanada hat ja seit Jahren, also ich glaube seit 2016 ist das dieses Gesetz zur Förderung der Euthanasie, das heißt also, dass es gibt eine aktive Sterbehilfe vom Staat und Leute, die in sozial prekären Verhältnissen leben, die aber, oder jetzt zum Beispiel durch die Impfung in Anführungsstrichen geschädigt wurden 2021 und folgende Jahre, denen wird jetzt angeraten, dass sie doch sich umbringen lassen. Ja, also das ist schon, also das hat nicht nur ein Geschmäckle, da möchte man gleich das silberne Brechbecherchen rausholen, um mal Dirk Pohlmann zu zitieren, ja.
Also ich denke, weggehen ist dann eine Option, wenn ich durch meinen eigenen Staat direkt bedroht werde. Dann muss man einfach die Konsequenzen ziehen und gehen. Und das ist ja das, was ich schon mehrfach gesagt habe.
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wenn du mitbekommst, dass du direkt bedroht wirst, ist ja meistens schon zu spät.
Ne? Na, die Vorzeichen, die sind schon erkennbar. Also ich denke, du bist nach der ersten Hausdurchsuchung mal gewarnt, um es mal so zu sagen. Wenn sie das erste Mal morgens um 6 bei dir vor der Haustür gestanden haben und du hattest nicht den passenden Bademantel. Also du findest schon Indikatoren, um eine direkte Bedrohung wahrzunehmen.
Wie war das? Meinungsfreiheit ist ja ganz was Tolles, aber dumm ist immer halt das Aufräumen nach der Hausdurchsuchung. Ne?
Genau. Also ich meine natürlich, irgendwann kann es passieren und es geht ganz schnell. Siehe Rainer Füllmich in Mexiko, den sie einfach verhaftet haben, aus dem Nichts. Aber es gibt immer Möglichkeiten, dass der Staat auch so übergriffig wird. Andererseits halte ich es schon für sinnvoller, wenn man Möglichkeiten hat, diese vor Ort selber zu nutzen und dem System hier und da und dort im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, Energie, Kraft auch den Mittelfinger zu zeigen. Das ist mein Zugang, an dem ich einfach festhalte. Heißt aber nicht, wenn ich das Gefühl habe, jetzt wird's für mich eng. Ich meine, ich habe mich umgeschaut. Ich war in Paraguay. Ich habe mir überlegt, nach Paraguay zu gehen. Ja. Ich habe mir Nicaragua angeschaut, ich fliege jetzt nach Uruguay. Also für mich wäre Russland kein Ziel. Ich bin latinophil, weil ich da auch die Sprache beherrsche und ein schnellerer Einstieg ins Land möglich ist. Also nicht naiv sagen, es kann mir nichts passieren, wenn man aktiv ist, aber doch so lange tun, wie man kann, und zwar konkret praktisch Dinge tun.
Also die Journalistin und Unternehmensberaterin Andrea Drescher, was gibt die denn dem Zuschauer in wenigen Worten als Take-Home-Message auf den Weg? Wir sind jetzt auch schon fortgeschritten in dem Gespräch, jetzt würde ich dich bitten, mal eine Zusammenfassung zu machen. Was ist das, was du gerne dem Zuschauer auf den Weg geben möchtest als Quintessenz?
Erfolg hat 3 Buchstaben, tun, T.U.N. Goethe. Tut mir leid, ich habe nichts anderes.
Ja, Andrea, es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, dich hier im Interview zu haben. Vor allen Dingen, weil das auch mal doch ein paar Lichtblicke gibt zwischen all den düsteren Sachen, die wir sonst immer nur berichten und dann keinen Ausweg dazu haben.
Und natürlich meine Bücher kaufen. Das wollte ich noch erwähnt haben zum Schluss.
Womit man indirekt die Russlandhilfe bzw. die Donbasshilfe dann unterstützt, die Friedensbrücke.
Die Kriegsopferhilfe in verschiedenen Ländern.
Lieber Andrea, ich danke dir für dieses liebe Gespräch.
Danke, Markus.
Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie meinen, dass dieses Gespräch eine größere Öffentlichkeit benötigt, dann leiten Sie es doch weiter über die sozialen Kanäle. Sie kennen das ja inzwischen, also dann schauen Sie mal bei uns auf apolut.net nach, dann sehen Sie, wo Apolut überall aktiv ist, zum Beispiel auf Getter, auf Telegram, auf Twitter, jetzt X oder halt auf Facebook, und wo wir genau sind, das finden Sie auf unserer Homepage, und auch auf apolut.net finden Sie genauso unsere Spendeninformationen, wenn Sie denn meinen, dass dieses Gespräch und auch andere Gespräche von Apolut im Gespräch den ein oder anderen Obolus wert sind, dann bitte geben Sie doch die ein oder andere Mark, wollte ich schon sagen, den ein oder anderen Euro an uns. Vielleicht denken Sie mal über einen Dauerauftrag nach, da können wir besser planen. Ja, dann bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich wünsche noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen, und freue mich auf ein nächstes Mal. Auf Wiedersehen.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.